Es ist der 19. Dezember 2001. Kalt ist es draußen, der erste Schnee macht sich bemerkbar. Und in den Kinosälen Deutschlands hat etwas Premiere, was in mir eine große Liebe, eine große Leidenschaft hervorrufen sollte. Alles natürlich ein bisschen gesteuert und vorangeleitet durch meine Mutter, denn damals, zu diesem Zeitpunkt, war ich 12 Jahre alt. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Hi, gute Wie und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saschas Bubble-Runde. Nein, natürlich soll es nicht wie im Teaser angeleitet darum gehen, dass ich 12 war oder was ich da 12 Jahre gemacht habe. Es soll um ein bestimmtes Ereignis gehen. Und zwar Herr der Ringe. Eine große Leidenschaft, eine große Fantasy-Geschichte, die in mir hervorgerufen worden ist. Dieses Jahr gab es den 50. Todestag von J.R.R. Tolkien, der Autor, der ja Geschichte schrieb. Und alles begann eigentlich mit den Worten: Die Hobbits sind ein unscheinbares, aber sehr altes Volk, das früher zahlreicher war als heute. Denn sie schätzen Ruhe und Frieden und den wohlbestellten Boden. Sie wohnten am liebsten in kleinen Gemeinden, zwischen Äckern und Weidegründen. Komplizierte Maschinen als Blasebalg, Wassermühle oder Handwebstuhl verstehen und vermögen sie auch heute noch nicht. Doch mit Werkzeugen konnten sie geschickt umgehen. Und damit begann eigentlich die große Geschichte um Herr der Ringe. Eigentlich nicht ganz. Darauf werde ich auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Das ist der Prolog der überarbeiteten Fassung, die Tolkien veröffentlicht hat. Ich habe jetzt eben einfach nur den Anfang vorgelesen aus der grünen Klett-Cotta-Ausgabe von Wolfgang Kregge übersetzt. Die deutsche Erstausgabe, die 1969 rauskam, ist natürlich auch mehrfach überarbeitet worden, aber das erste Buch wurde 1954 unter der Tolkien Estate Limited veröffentlicht. Eine große Reihe, eine große Reise begann, und obwohl in dieser Folge eher für mich jetzt im Zentrum ein bisschen stehen wird die Filme und die Extended Editions, wobei ich jetzt noch nicht in die Filme ins Detail gehe. Auch das werde ich mir aufheben, weil ich ja gesagt habe, ich möchte öfter über Herr der Ringe sprechen. Denn tatsächlich dieses Jahr im Dezember hat der dritte Teil, Rückkehr des Königs, die Filmversion, ihr 20-jähriges Jubiläum. Tolkien, seinen 50. Todestag. Anlässlich des 50. Todestages haben ausgewählte Kinos die Herr-der-Ringe-Filme sogar in der Special Extended Edition als Triple Special wieder in die Kinos gebracht. Und als ich davon las, habe ich natürlich zu meiner Mutter gesagt, ich habe es umgekehrt gemacht, sie hat mich damals an Herr-der-Ringe rangeführt. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du Mama, eigentlich müssen wir das jetzt gebührend feiern, denn ohne dein Zutun, ohne dass ich von dir irgendwie an diesen Film rangeführt worden wäre, an dieses Franchise, wäre ich nicht da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin, was auf der literarischen und Popkulturebene so passiert. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir buchen 2 Tickets am 2. September 12.30 Uhr ging es dann in ein Kino in der Nähe von Frankfurt und wir haben tatsächlich am Stück die Trilogie in der Extended Edition gesehen, also sprich mit den ganzen erweiterten Szenen. Das macht natürlich einiges aus, auch an Filmmaterial, denn dadurch erstreckt sich die Filmdauer des ersten Teils auf 3 1/4 Stunden, der zweite Teil kommt auf 3 3/4 Stunden und der vierte geht sogar mit fast 4,5 Stunden dann zu Buche. Das Interessante war natürlich, okay, wir sind um 12.30 Uhr rein und durch waren wir tatsächlich gegen 2 Uhr nachts. Weil man natürlich auch mit berücksichtigen muss. Zwischen den Filmen gab es natürlich Pausen. Es gab Pausen, aber nicht nur zwischen den Filmen, sondern eine größere Pause. Man konnte nämlich im Vorfeld ein bisschen was reservieren, weil nämlich, wartet mal ganz kurz, ich bin hier im Anschluss, weil nämlich das Ganze so gestaltet war, dass man natürlich nebendran hatte, ein Restaurant hatte, mit dem man dann so Catering-mäßig ein bisschen zusammengearbeitet hat und man dann auch ein Mittagessen bekam. Aber ich muss sagen, da hat die Organisation nicht so gut geklappt, zumal die Leute im Restaurant massiv überfordert waren, weil ihr müsst euch vorstellen, es war ein großes Kinosaal, so eine Cineplex-Reihe, also ist ja eine der größten Franchises der Kinoketten Deutschlands. Wir haben ja das Cinestar, Cineplex, Cinopolis, Kinopolis, wie die auch alle mal heißen. Und natürlich in so einem großen Kino hat man auch große Seele und der Saal war fast ausverkauft. Das ist halt auch super interessant, wie nach all der Zeit immer noch so viele Fans herangezogen wurden für so ein großes, großes Franchise. Und es ist eins der größten Franchises unserer Zeit. Natürlich, ich weiß von den Verkaufszahlen, von dem, was man drumherum gemacht hat, ist natürlich Star Wars wahrscheinlich noch größer. Aber Herr der Ringe ist ebenfalls gigantisch. Auch zusammen mit Harry Potter, der Wizarding World im Prinzip. Und eigentlich auch Star Trek und Marvel natürlich. Ich würde sagen, das gehört mitunter zu den größten Franchises, die wir haben, der Popkultur. Ich werde mich natürlich irgendwann auch mal anderen Franchises in dieser Podcast-Reihe widmen. Aber für mich selbst hat Herr der Ringe einen ganz speziellen Platz. Ich will kurz an einer Stelle was erläutern. Als meine Mutter ungefähr, jetzt muss ich überlegen, ja, ich meine, sie war Anfang 20, 21, 20 etwa, war gerade die erste Welle Star Wars draußen, ne? So, also Episode 4, 5, 6. Sie hat auch 5 und 6 in der Premiere im Kino gesehen. Da war sie dann schon Anfang 30. Und war davon auch hellends begeistert. Und sie war schon immer so ein bisschen so Science-Fiction-Fan, aber auch ein bisschen Fantasy. Wobei Fantasy wurde halt sehr lange, und ich finde es leider schade, dass es teilweise manchmal immer noch so passiert, in Film und Fernsehen stiefmütterlich behandelt. Mittlerweile, finde ich, erleben wir natürlich Sachen wie zum Beispiel die Witcher-Serie. Wir erleben auch Ring of Power ist natürlich auch eine Herr der Ringe-Serie. Wir erleben Game of Thrones, dann aus dem Creature-Verse werden Sachen verfilmt, The Cursed, Shannara Chronicles hatte auch mal, glaube ich, aber nur 2-3 Staffeln eine Verfilmung, obwohl die Reihe ja auch 10-14 Bände umfasst, American Gods, was aber leider abgesetzt worden ist. Man ist also bemüht, ach ja, auch Rat der Zeit, ein ebenfalls gigantisches Franchise, was immer noch so ein bisschen unter dem Radar läuft, was ich auch super schade finde, weil in der Welt von Robert Conrad kann man sich halt auch super verlieren, was halt nur ein bisschen schade ist, dass er selber nicht das fertig geschrieben hat, aber ich finde, mit Brandon Sanderson wurde ein brillanter Abschluss gefunden. Warum aber Herr der Ringe und warum das so wichtig ist für mich? Ich gehe hier, wie gesagt, in dieser Folge nicht so im Detail auf die Filme ein. Ich möchte das eigentlich so quasi als eine Mini-Reihe innerhalb meiner Podcast-Serie titulieren. Diese hier ist quasi die Anfänge, ja. Dann irgendwann werde ich natürlich über die Filme selbst sprechen. Einmal werde ich dann aber auch die Bücher selbst sprechen und auch welchen Einfluss das auf mich hatte. Denn damals, ich muss ehrlich gestehen, als ich im ersten Herr der Ringe-Film mit meiner Mutter saß, als 12-Jähriger, ich habe den Namen J.R. Tolkien zu dem Zeitpunkt nie gehört. Ich war mit 12 auch noch nicht so eine Leseratte, wie ich es jetzt bin. Ich habe am Anfang nicht viel verstanden. Natürlich, sie hatte das Hintergrundwissen, was interessant war, damals bei ihrem Abiturjahrgang wurde The Hobbit and the Two Towers behandelt. Also im Prinzip die Vorgeschichte und der zweite Teil. Wobei man muss natürlich sagen, innerhalb der Bücher ist es ja nochmal ein Teil untersplittet, also das zweite Buch, wenn man so will, ne? Und eigentlich super interessant. Ich habe das, wie gesagt, damals, die Gefährten, ich habe den Film gesessen, ich habe mehr Fragen gehabt. Ich habe nicht viel verstanden am Anfang. Ich muss es auch ehrlich zu sagen, ich war echt blöd als Jugendlicher. Und auf jeden Fall, ich fand es trotzdem faszinierend. War so, ne, so gut und böse, Zauberer, das sind so die ersten Anhaltspunkte, mit denen man sich identifizieren konnte. Was ich eigentlich übrigens interessant finde, ist, die Kinofassung waren ab 12 freigegeben und die Extended Editions, die ja immer fast ein Jahr später rauskamen, waren dann ab 16 freigegeben. Aber meine Mutter kannte natürlich das Franchise, die kannte auch, dass ich eigentlich einen hellen Verstand hatte, hat dann gesagt, okay, zu die zwei Türme, als das in die Kinos kam, wurde die DVD-Sammlung eine Extended Edition gepresst. Dann hat sie gesagt, na, dann können wir halt auch mal, ne? Weil ich traue dir das zu. Spätestens zwischen dem ersten und zweiten Teil, also sagen wir mal, spätestens zum zweiten Teil, ist bei mir der Groschen gefallen. Wir haben auch Herr der Ringe mehrmals noch geguckt gehabt bis dahin. Also wir waren zweimal im Kino, weil ich, wie gesagt, Am ersten Mal, ich habe nicht so viel verstanden. Ich fand's super schade, aber ein paar Charaktere habe ich schon lieb gewonnen, kennengelernt. Gandalf zum Beispiel war einer meiner Favoriten. Und ich fand es super schade, dass der vermeintlich im ersten Teil starb. Und meine Mutter natürlich so, wie sie ein Fies, ne? Damals als Kind war ich noch nicht so allergisch gegen Spoiler, wie ich es heutzutage bin. Ich habe sie versucht auszuquetschen und habe gesagt, ey Mama, was passiert denn hier? Ist der tot? Wie geht's weiter? Sie hat mich die ganze Zeit mit Fake-Spoilern gefüttert. Sie hat dann gesagt, ja, ja, der Ring wird zerstört und Saruman wird erblinden und der schmiedet dann einen neuen Ring. Lauter so solche Fake-Spoiler. Was sie nicht gesagt hat, war, dass Gandalf wiederkommen wird. Und das war für mich halt auch so ein What-the-fuck-Moment. Weil als wir im zweiten Teil in dem Kino saßen, also ein Jahr später ungefähr, war ich schon in der Materie drin. Ich hätte mich ein bisschen schlau gemacht. Internet war natürlich noch nicht so gegeben in den Haushalt, das lief ja noch sporadisch. Aber ich war schon drauf und dran zu sagen, okay, das ist ein Franchise, das interessiert mich, ich möchte gerne mehr darüber sehen. Und ich habe dann tatsächlich, als die Zeit kürzer wurde, auf den zweiten Teil hinzugefiebert. Als der dritte angekündigt worden ist, da war für mich sowieso kein Halten mehr. Den musste ich dann unbedingt sehen. Und seitdem, ich meine, es war im Januar 2003, weil im Dezember 2002 kamen ja die zwei Türme raus und im Januar 2003 habe ich, weil das war dann damals, durch Herr der Ringe hat man versucht, Fantasy salonfähig zu machen, auch in den Filmen. Und dann haben natürlich auch die ersten Autoren angefangen, diese ganzen High-Fantasy-Werke zu schreiben. Tolkien hat ja wirklich massiv Arbeit geleistet, hat für viele Völker, die vorkommen, für viele typische, atypische Fantasy-Rassen im Prinzip eine umfangreiche Lore geschrieben. Da ist viel mehr drin in den Büchern, als was in den Filmen passiert. Nur für die Orks gab es im Prinzip so ein bisschen Offenheit. Das war halt so Cannon-Futter. Die hat nicht viel Personalität. Also man muss sagen, das hat zum Beispiel Peter Jackson richtig gut gemacht, dass er den Orks ein bisschen mehr Persönlichkeit gegeben hat, die ausgearbeitet hat, auch Charaktere wie Lurz zum Beispiel eingeführt hat, die gar nicht in den Büchern vorkommen, die aber, ich finde, das Ganze doch sinnvoll erweitert haben. Ja, also in der heutigen Folge geht es ja sehr schwerpunktmäßig um Herr der Ringe und generell die Vorliebe für Fantasy. Ihr kennt mich, normalerweise würde ich jetzt ein Metal-Lied irgendwie vorschlagen. Und es gibt auch so unzählig viel im Bereich Herr der Ringe und Metal, weil die Metal-Band, die Metal-Head, sich sehr gerne von Herr der Ringe beeinflussen lassen, sich Inspirationen holen für ihre Texte etc. Allerdings würde ich trotzdem, weil es hier in dieser Folge ja so ein bisschen um Back to the Roots geht, um die Ursprünge geht, sagen, wir nehmen heute als Song of the Episode nicht mal nur eine Sache, sondern gleich einen ganzen Batzen, und zwar den kompletten Soundtrack von Howard Shore zu Herr der Ringe, denn es gibt nichts Episches als Der Ritt der Rohirrim, gefolgt von den Untiefen von Isengard zu hören und auch darüber hinaus. Deswegen empfehle ich heute hier klipp und klar den Soundtrack der Herr der Ringe-Filme und damit geht es dann weiter. Und dann kam Stan Nichols und ich weiß gar nicht, wie dieses Buch im Original auf Englisch heißt. Da müsste ich jetzt echt mal googeln, weil das erste Buch, was der nämlich veröffentlicht hat, das habe ich dann auch im Januar 2003 gelesen. Das ist der, wie hieß denn das Ganze? Bodyguards of Lightning. Es gibt aber einen Gesamttitel, genau, First Blood, so hieß es. So, genau, die Orks sind dann nämlich rausgekommen. 2002 gab es die Übersetzung im Heine Verlag. Also wie gesagt, ungefähr ein Jahr später habe ich es dann gelesen. Ich war leicht verstört, muss ich dazu sagen, weil was teilweise in den Ork-Büchern, also den Orks von Stan Nichols passiert, das ist schon harte Kost. Also da gibt es eine Ork-Königin, die heißt Jenna. Ich muss jetzt erstmal hart überlegen, weil ich werde diese Reihe irgendwann nochmal lesen für meinen Literaturkanal zur Rezension. Und die Das ist eine kriegstreiberische Königin. Die hat latente magische Fähigkeiten und obwohl die Orks keine Gefangenen machen, lässt sie sich immer einen Gefangenen trotzdem servieren, in Anführungszeichen, und die hat die immer vergewaltigt. Egal ob Männlein oder Weiblein. Und das fand ich, also als 14-Jähriger damals dann voll verstörend. Nichtsdestotrotz war die Orks für mich auch eine interessante Buchreihe, dahingehend, weil das mal eine Art Heldenreise war, aber von der anderen Perspektive auf, weil es geht um einen Ork-Trupp mit Spike, dem Anführer, und die erleben ihre eigenen Abenteuer, Zwergevolk, wie bei Herr der Ringe, eigentlich fast non-existent. Und hier war dann der Zwergenanführer eher so ein, der Zwerg, der vorkam, eher ein Söldner, der dann mit den Orks zusammenarbeitete. Da gab's, also grob kriege ich zusammen, die suchen 5 magische Sterne, die man zusammenstecken kann, die dann zusammen ein Portal in eine andere Welt öffnen, weil die Welt der Orks untergeht. Das ist grob der Hintergrund, worum es in dieser Reihe geht. Also ein paar Sachen sind gegeben. Die Questreise, wie es auch bei Herr der Ringe ist, magischer Gegenstand, um Schicksal der Welt irgendwie in irgendeiner Form zu ändern, zu retten. Auf jeden Fall, mit dem Erscheinen von The Orks, und darauf wollte ich nämlich jetzt auch hinaus, und dann haben wir gleich wieder den Bogenschlag, warum ich jetzt eigentlich drüber rede, kam 2003 nämlich Die Zwerge von Markus Heitz raus, 2004 von Bernard Hannen und James Sullivan Die Elfen und 2006 Die Trolle von Christoph Hardebusch. Und damit war eigentlich so ein Startschuss gegeben, dass jetzt nach und nach die ganzen Völker, die Romane, hat man auch früher immer gesagt, die Völkerromane, erstmal den Markt überschwappt haben. Also es kam eine große Welle klassischer Fantasy, High-Fantasy-typischer Werke, auch von vielen deutschsprachigen Autoren raus. Daraus sind ja später auch andere vorgegangen. Es gab dann, glaube ich, auch die Dämonen, die Halblinge, die Meerjungfrauen, die Vampire, die Gnome, meine ich. Und dann später sind natürlich auch andere Autoren mit aufgesprungen, wie dann zum Beispiel auch Orks vs. Zwerge oder Die Rückkehr der Orks von Michael Peinkofer. Also der Markt ist am Anfang der 2000er krass überschwemmt worden. Fand ich aber super, denn obwohl ich natürlich so ein bisschen verstört war von die Orks, war meine Vorliebe für Fantasy geweckt. Und dann wollte ich natürlich auch noch mehr die Völkerromane lesen. Zeitgleich natürlich ein Mordsboom mit Herr der Ringe. Da kam dann Schlag auf Schlag auch viele Sachen raus. Beispielsweise Herr der Ringe, Videospiele, die ersten Videospiele. Ich hätte mal ein Computerspiel, ein Real-Time-Strategy-Spiel. Ich meine, es war 2003, 2004. Hieß auch Der Ringkrieg. War so ein bisschen comicartig gemacht. Die Trolle übrigens sehr lustig in der Dunkelfraktion, die dann, man muss sich vorstellen, man spielt, denke ich, den Schurken, den Overlord, ne, Sauron. Und die Orks, die Trolle reden dann einfach mit dem echt wie so, als ob sie so vom Hamburger Fischmarkt kommen, so, was willst du, hä? Hast du noch was? Ich fand das super. Nichtsdestotrotz, Herr der Ringe, die Trilogie und auch die Extended Edition haben in mir was ausgelöst, dass ich ein Fantasy-Fan wurde, ein massiver Fantasy-Geek eigentlich, kann man sagen, gepaart mit die Orks von Nichols und dann spätestens an Markus Heitz. Was ist mich geschehen? Ich wurde zu einem regelmäßigen Leser, Fantasy-Leser. Ich muss ehrlich sagen, also 12, 13 Jahre, ich habe nicht gern gelesen. So mit 14, wie gesagt, ne, dann die ersten Die-Völker. Oh Mann, es hat mich gepackt. Und da habe ich manchmal echt so die Zeit vergessen. Mir war es scheißegal, dass die Bücher dann 600, 700 Seiten lang waren. Ich wollte einfach nur lesen. Übrigens, zeitgleich ungefähr, schwappte ja natürlich auch die Harry Potter-Welle hier rüber und habe ich ja auch, ich hätte nämlich, das war, also Fantasy war da echt auf einmal groß im Kommen. Herr der Ringe, Harry Potter liefen irgendwie fast zeitgleich im Kino. Dann irgendein Weihnachtsfan, habe ich, glaube ich, mit meiner Mutter um die Wette die ersten 4 Harry Potter-Bücher verschlungen, die ich irgendwann natürlich dann nochmal auf Englisch gelesen habe, weil, meine Mutter natürlich auch sagte, ey, du kannst mal dein Englisch ein bisschen verbessern. Hier, jetzt liest du mal auf Englisch weiter. Ich glaube, ich habe bis heute The Order of the Phoenix? Wie heißen die anderen denn? Deathly Hallows und Half-Blood Prince. Glaube ich, bisher nie auf Deutsch gelesen. Und, okay, Harry Potter ist jetzt eigentlich ein bisschen andere Baustelle, aber eigentlich, es geht ja heute hier um die Anfänge, ne? Meine Vorliebe für Fantasy, wie das losging. Herr der Ringe war eigentlich der Startschuss, für andere war es vielleicht Harry Potter, bei mir war es halt Herr der Ringe. Die Epic Fantasy, die High Fantasy, weil ich mochte das auch so, diese Questreisen. Ich habe bis dahin
nur sporadische RPGs gespielt. Wie gesagt, das ist ein richtiger Rattenschwanz, was alles dazu kam, weil ich so unbedingt in Fantasy eintauchen wollte, Völker miteinander kennen. Die Questreise ist ein super beliebtes Leitmotiv. Irgendwann natürlich, so 2009, 2010, war der Markt dann komplett übersättigt mit diesen Classic Fantasy. Dass dann natürlich viele Fantasy-Autoren angefangen haben, andere Richtungen einzuschlagen, so ein bisschen moderne Fantasy. Allmählich hat man verzichtet auf die klassischen Völker. Vielleicht kam dann Drachen vor, Magier, dann hat es aber meistens schon aufgehört. Dunkelelfen, Nachtelfen, Schattenelfen, wie auch immer sie genannt werden, das war noch voll der Renner. Dass man einfach so eine böse Form von Elfen bzw. Elben hatte, hat ja auch Markus Heitz dann gemacht. Aus der Zwergenreihe ging die Albe-Reihe hervor, wovon ich übrigens demnächst mal endlich eine Buchrezension mache. Ich habe ja angefangen, die von vorne zu lesen, weil ich irgendwann das ganze Zwergenuniversum nur von vorne lesen wollte, denn er hat ja auch nach so fast 10, 15 Jahren Abstand Band 6 und dann letztendlich noch Band 7 rausgebracht und schreibt jetzt sogar aktuell, das habe ich auf Twitter gelesen, also X eigentlich, ne, früher mal vormals Twitter, schreibt er ja aktuell auch nach Jahren eine Fortsetzung von den Albe-Romanen. Übrigens, über die Jahre hinweg ist Markus Heitz auch zu meinem Lieblingsautor geworden, weil ich A. Zwerge schon immer cool fand, B. ich fand, das ist ein lustiges Völkchen und C. er hat das einfach so sympathisch auch rübergebracht. 2005 war ich mal das erste Mal bei einer Lesung von ihm, mit Tobias übrigens damals, über den ich auch in der vorherigen Folge in Wacken ausführlich berichtet habe. Und zu dem Zeitpunkt damals war Zwergeband 3 draußen und der 4 war schon in der Mache. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, ob ich die Titel zusammenkriege. Die Zwerge, der Krieg der Zwerge, die Rache der Zwerge, das Schicksal der Zwerge, gell? Sowas in der Art war es, genau. Und ich weiß ja, da kam dann Triumph der Zwerge und so weiter, aber das ist jetzt erstmal etwas weiter hin. Ich weiß auch von den Kritiken her, dass der dritte Zwergeband so ein bisschen verruf geraten ist, also nicht so gut und alles. Der dritte Zwergeband, Achtung, Spoilerwarnung für diejenigen, die diese Reihe noch nachholen wollen, endet damit, dass einer unserer Helden auf tragische Weise vermeintlich für immer verschwindet. Und zwar hinter einer Barriere, die magisch versiegelt wird. Man kann durchschauen, aber man kann nicht hindurch. Und auf der Rückseite, auf der Unterseite, das ist wie so eine Schlucht, befinden sich der komplette Abschaum, alle Bestien, also was Schlimmeres als Ork, Dämonen, Untote etc. Und sein bester Freund bleibt vor dieser Barriere sitzen und sagt, nun, ich weiß, dass dieser Schimmerstein, dieser Kristall wahrscheinlich nicht ewig bestehen wird. Ich werde also hier sitzen bleiben und ich werde auf die Rückkehr von ihm warten. Und mit diesem bösen Cliffhanger hörte der dritte Zwergenband auf und es dauerte ein paar Jahre, bis dann der vierte rauskam. Und Markus Heitz war dann in der Gegend. Das war, wie gesagt, damals meine erste Lesung. Und der vierte war in Mache. Und er brachte dann tatsächlich zu dieser Lesung exklusiv Exposé mit und las ein bisschen aus dem Prolog vor. Und da ging schon gleich draus hervor, das spielt 250 Jahre nach dem dritten Band. Zwerge können natürlich länger leben. Ich glaube, ich meine so, das Durchschnittsalter seiner Zwerge war bei 500, 600 Jahren. Und holla die Waldfee, was ging da bitte schön ab am Anfang? Seitdem aber habe ich nicht nur intensiv Fantasy gelesen, ich habe es wirklich versucht, in allen Formen irgendwie zu rezipieren, zu konsumieren. Herr der Ringe wurde jährlich mindestens einmal geguckt, Extended Editions auf jeden Fall auch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß diese Freude dann war, dass dann so ein bisschen das Ganze hin und her ging, verhandelt erst mit Guillermo del Toro, dann sprang Guillermo del Toro ab, dann kam Peter Jackson wieder ins Spiel, dass man doch der Hobbit auch verfilmt. Ich weiß noch, ich habe der Hobbit, ich glaube, auch innerhalb von 2 Tagen oder so durchgelesen gehabt damals, weil ich ja dann an alles rangeführt worden ist. Herr der Ringe habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. Und als ich den Hobbit durch hatte, dachte ich mir, ey, wie cool war das denn bitte? Wäre doch nicht verkehrt, wenn das auch eine Vorgeschichte kriegen würde. Ich weiß noch, damals, das war 2005, ging es auf meine Konfirmation zu? Nee, 2004, 2005, genau. Ging es auf meine Konfirmation zu und ich hatte dann tatsächlich auch so mit einem Pfarrer so eine Diskussion über Herr der Ringe und Hobbit, weil der hatte gemeint, ja, da stecken ja auch so ein bisschen versteckte religiöse Botschaften drin, die auch insbesondere die katholische Kirche dann schon ein bisschen zerpflückt hat. Fand ich übrigens mal interessant zu sehen, wie in meiner Kirche eigentlich zu dem Ganzen steht. Also Fantasy hat ja immer so den Ruf gehabt, gerade durch Harry Potter, ah, das sind Hexen, da gab es ja auch viel Aufschrei, das sind Hexen, muss man verbrennen und so erzkatholische Kirchen, da also sich irgendwo Nottingham oder sowas, die haben gesagt, nee, das können wir nicht bringen. Sorry, wenn ich kurz gegen das Mikrofon komme, hier wird es ein bisschen dunkel, ich muss Licht machen. Und ich fand das mal interessant, wie gesagt, zu sehen, wie so ein bisschen offene, nicht so, ne doch, schon fast liberale Pfarrer darüber nachdachte und Fantasy dann auch für sich entdeckt hat. Dann kam dann irgendwann noch der Boom hier mit Narnia, was aber leider nicht fertig geführt worden ist. Ich hoffe natürlich, jetzt sind ja die Rechte an HBO Max gegangen, dass daraus eine Serie gemacht wird. Ich glaube, Netflix wollte die Rechte auch zwischenzeitlich haben. Auch das ist eine wunderschöne Reihe. Ist eben ein bisschen für jüngeres Publikum auch wieder gedacht. Harry Potter ist auch für jüngeres Publikum gemacht. Was nicht heißt, dass natürlich Erwachsene sich auch konsumieren. Aber wenn ich jetzt die beiden miteinander vergleiche, oder sagen wir alle drei miteinander vergleiche, ist ja noch Herr der Ringe schon die erwachsenste Version und die reifste Version. Natürlich hat Peter Jackson hier und da viele Sachen geändert. Manche sinnvoll, manche eher weniger, wenn man die Buchvorlage kennt. Also zum Beispiel eine Sache, wo man sich heute immer noch drüber streiten kann, ist die Elben, die von Lothlorien aufbrechen und nach Helms Klamm laufen und komplett makellos ankommen und auch Haldir dabei haben. Aber im Buch kommen keine Elben zur Hilfe. Das macht das Ganze natürlich dynamischer, drastischer und wirkt auch ein bisschen, als ob die Menschen ja komplett am Rand der Verzweiflung stehen, weil, oh je, wir haben eine Übermacht mit Orks, wir können, oder Urukais, die dann unterwegs waren, wir können die nicht aufhalten. Das ist so eine Erfindung, die war ein bisschen Quatsch. Interessant ist übrigens, diese Szene, das hat Markus Heitz damals in der Vorlesung erklärt, da ist nämlich immer gefragt worden, wie kam er überhaupt dazu, über die Zwerge zu schreiben. Hat er gesagt, ja gut, Pieper, Heine, die haben halt eingekauft, die wollten halt auch, nachdem Stan Nichols die Orks rausgebracht hat, ja auch ihr eigenes Ding machen, dann hat er einen Anruf gekriegt, da hat er gerade zu dem Zeitpunkt seine Ultra-Reihe abgeschlossen, die ich übrigens jedem empfehlen kann. Sie ist halt ein bisschen ein Snack für zwischendurch, weil da merkt man halt, da war halt noch in Anfangstagen, hat noch nicht so umfangreich geschrieben, wie das jetzt heutzutage passiert, was nicht heißt, dass die Reihe schlecht ist, das ist Gott bewahre, die ist eine gute Reihe. Und da hat er gesagt, naja, also Interesse hätte ich schon einen dieser D-Fantasy-Völker zu schreiben. Und dann hat sein Literaturagent ihm 3-4 Mal versucht, die Elfen aufzuschwatzen, beziehungsweise die Elben. Dann hat er gesagt, naja, also Elben mag ich ja gar nicht. Die sind mir zu arrogant, zu elegant. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ging ein bisschen hin und her. Das hat er dann auch erklärt, dass er dann schließlich zu den Zwergen kam. Und das hatte verschiedene Gründe. Erstens, er fand Gimli sehr sympathisch, wie er von Peter Jackson umgesetzt worden ist, weil er wurde schon regelrecht zum Comic Relief gemacht. Und andererseits, wie gesagt, weil er die Elben ein bisschen zu arrogant fand und ihn hat gerade diese Szene gestört, weil die so makellos und perfekt waren. Dann wollte er halt natürlich so ein raubeiniges Völkchen haben, das gerne so ein bisschen Raufereien neigt. Und das ist erstmal interessant zur Hintergrundgeschichte eigentlich auch für die Zwerge gewesen. Und ich habe ihn, wie gesagt, seitdem auch verfolgt. Er ist mittlerweile auch einer meiner Lieblingsautoren, deutschsprachigen Lieblingsautoren im Fantasy-Bereich zusammen mit Bernard Hennen. Weil ich muss sagen, als früher Markus Heitz Sympathisant, also ich bin ja richtig großer Fan, ich habe den auch schon 5-6 Mal bei Lesungen auch erlebt, auch öfter auch mit dem Fotos gemacht, signiert Sachen, von ihm Sachen signiert bekommen, übrigens dies hier auf der Buchmesse auch wieder. Und das super Interessante ist, ich habe am Anfang auch mit den Elben nicht so viel anfangen können oder mit den Elben. Ich fand es interessant, wie seine Albe waren, seine bösen Elben. Und dann habe ich irgendwann von einem guten Kameraden, Schulfreund, Klassenkamerad, mal die Elfen mitbekommen von Bernard Hennen, weil der hat da so drauf geschworen. Und dieses Buch hat ja fast 1000 Seiten. Und man könnte sagen, ich so die ersten 200 Seiten ist der Prolog. Und da passiert irgendwie was gänzlich anderes. Und wow, war ich gefesselt. Bernard Hennen ist nochmal eine ganz andere Liga. Also, schlecht oder besser ist als Markus Heitz. Ich finde, die spielen beide in derselben Liga. Aber so vom Ansatz her, vom Approach, wie man im Englischen sagen würde, ging das in eine ganz, ganz andere Richtung. Das war voll spannend. Wir haben einen super eleganten Elfen. Wir haben einen Elfen, der so ein bisschen Mittelmaß ist. Beide Bullen um dieselbe Elfendame, die dann aufgrund eines Ereignisses, eines Vorfalls von der Königin verbannt wird. Und die beiden wollen dann zusammen mit einem Menschen, mit dem sie Freundschaft und Kameradschaft geschlossen haben, der ihnen dann gesagt hat, ihr habt mir geholfen, so wäre es nur rechtens, ich helfe euch bei eurer Suche, versuchen diese Regeln von Raum und Zeit zu brechen, um die Elfendame zurückzuholen. Und dabei reisen sie durch verschiedene Portale und jedes Mal für sie geht nur ein paar Sekunden vorbei. Für die Außenwelt vergehen Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Und das ist halt auch super interessant. Die haben am Ende, die sind vielleicht 3-4 Wochen unterwegs gewesen, haben aber 900 Jahre übersprungen. Und jetzt ist Bernard hingegangen und hat in der gesamten Nachfolgereihe von die Elfen, da gibt's dann Elfen, Elfenlicht, Elfenwinter, Elfenritter, dann gibt's die Elfenritter-Trilogie, dann gibt's die Schatten-Elfen-Trilogie, Elfenkönigin, Nuramon, also es sind ja, dann gibt's noch die Drachenelfen, was dann noch eine Vorgeschichte ist. Es gibt ja mittlerweile 18-teilige Reihe, 19. Band kommt übrigens übermorgen raus, nach zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Der hat diese ganzen Lücken, die da übersprungen haben, gefüllt mit den ganzen Romanen, mit allem, was dann drumherum passiert. Das ist halt interessant, wenn sich so die Charaktere immer so zwischen den Büchern so begegnen quasi. Und das muss ich sagen, auch da war ich dann wirklich fasziniert. Dann gab es noch einen Autor, Christoph Hardebusch, der dann irgendwann später gesagt hat, okay, ihr habt jetzt alle die Guten beleuchtet, machen wir mal was für dieses grobschlächtige Proletenvolk, die Trolle. Und bei ihm sind die Trolle intelligent, die können denken, was sie natürlich nochmal viel gefährlicher macht, wenn man bedenkt, was das für Kampfviecher sind. Und ich muss sagen, also er erzählt sehr langatmig, sein Pacing ist ein bisschen langsamer, aber auch nicht schlechter. Er hat eine sehr umfangreiche Welt erschaffen, in der, ich muss mal sagen, obwohl das Fantasy ist, fand ich zwar seine Welt, wie er sie gebaut hat um die Trolle, am realistischsten. Weil das wirkt so ein bisschen so ein Bürgerkrieg, ein unterdrückender König. Das war so interessant gestaltet, was da für ein politischer Rahmen dahinter steckte. Und dann mitten im Ganzen der Konflikt zwischen Trolle und Zwerge, die hier auch wieder die Bösen waren irgendwie, seltsamerweise. Das hat Michael Beinkopf auch gemacht, bei ihm sind die Zwerge auch böse. Und die Elfen, die sind so ein bisschen neutral, aber die sagen, okay, die Trolle sind langlebig. Wir haben mit den Zwergen eh ein bisschen Beef, dann sind wir so die quasi Verbündeten. Also nicht wirklich verbündet, aber sagen wir mal so, die Elfen, die vorkommen, die unterstützen die Trolle. Größtenteils. Was ich alles heißen soll. Ne? Da gibt's dann auch 4 oder 5 Bücher, das ist dann auch die so typische Betitelung wie Der Zorn der Trolle, Der Krieg der Trolle. Muss ich mir auch nochmal zu Gemüte führen. Ich habe die auch alle hier. Eine andere Reihe, die ich auch zu dem Zeitpunkt gelesen habe, waren die Fertelots. Ich weiß noch, ich habe damals auf die Abschlussklassenfahrt 2009 Pferdelots-Roman mitgenommen. Und, wie beschreibe ich die Pferdelots? Das ist die Idee gewesen von dem deutschsprachigen Fantasy-Autor Michael H. Schenk. Am Anfang, okay, wenn man böse sein will, wenn man böse Kritiken ausstoßen will, könnte man sagen, die ersten Pferdelots-Bücher sind einfach eine Fanfiction zu den Rohirrim. Er hat es ja selbst zugegeben, da sind davon inspiriert natürlich. Ich muss mal sagen, der Verlag damals, Mera Fantasy, der hat natürlich auch nicht gute Arbeit geleistet, weil wenn man sich nämlich den Klappentext vom ersten Band durchliest, die Fedelots und der Sturm der Orks, der erste Band, dann steht da drin, die Macht der zwei Türme ist geschlagen, der Ring ist zerstört und doch kehren die Orks weg. Also das war leider marketingstrategisch voll daneben. Damals natürlich könnte man so rechtfertigen, okay, das war alles, wir haben versucht, auf diesem Erfolg von Herr der Ringe mitzuschwimmen, aber das ist total daneben, sorry. Also der Verlag hatte ihm da keinen Gefallen getan. Kamen noch weitere Fedelot-Bücher raus, er hat ja lange auch keinen Hehl draus gemacht, dass seine Reihe auf 12 Bände ausgelegt ist, übrigens Fun Fact, meine auch auf 12 Bände. Er ist aber durch schon und hat auch einen Spin-Off mittlerweile, die Zwerge der Meere. Was ich auch interessant finde. Und gut, man findet bei den Pferdelots viele Parallelitäten, ne? Also sind die Pferdereiter, darf man ja so nicht nennen, wegen Tolkien Set, also heißt bei ihm Pferdelots. Gut. Was ich interessant finde, ist der Leitspruch der Pferdelots, den er eingebaut hat. Und da hat er sich so ein bisschen als DC- und Comic-Fanboy geoutet. Und der Mann ist, ich glaube, der ist sogar 5 Jahre älter als meine Mutter. Das finde ich auch cool. Der hat
die haben einen Leitspruch, der einfach dieser Leitspruch von Green Lantern aus den Comics ist, aber abgeändert. Also so, in dunkelster Stunde und dunkelster Not soll Eile sein, stets das Gebot. Und bei Green Lantern heißt es halt auch ähnlich so irgendwie mit dem grünen Licht in dunkelster Stunde und dunkelster Not. Coole Sache eigentlich, coole Idee. Ja, er hat, okay, man muss sagen, aber das machen halt auch viele Autoren, ne? Wenn man sich an Tolkien orientiert, gibt es natürlich Überschneidungen, Doppelungen. Es gibt Sachen, die sind sehr ähnlich gebaut. Er hat die Orks eingeteilt in Spitzohren und Langohren. Die haben ihre Krummschwerter, also so wie die Uruk-hai in Herr der Ringe. Es gibt den Eisen, also anstatt den Isen, ne? Auch die Elfen, es gibt einen Elf, der heißt Leotaras, so ein bisschen wie Legolas. Es gibt anstatt Elrond gibt's Elodarion. Also am Anfang muss man echt sagen, die Werdelords wirkten halt echt ein bisschen wirklich wie eine Fanfiction, weil wir haben dann eine Szenerie, da ziehen die Pferdemenschen sich dann hinter einer einsamen Festung zurück und erwarten den Ansturm der Orks. Also, ne, wie die Schlacht von Helm's Klamm. Es gibt was, wo die grüne Kristallstadt der Zwerge besuchen. Das hat Ähnlichkeiten zu Moria. Es gibt was mit den Barbaren aus dem Dünenland. Das ist dann wie die Dunedain so ähnlich. Ich persönlich muss sagen, aber die Pferdelords-Reihe schafft es im vierten und ab dem fünften insbesondere eine komplett eigenständige Reihe zu sein und zu erzählen. Klar, gewisse Parallelitäten hat man immer gefunden. Also dieses eine Königreich, was so mit Marmor und Stein beschrieben ist. Ich habe leider gerade den Namen vergessen. Ist natürlich wie Minas Tirith aus Herr der Ringe. Mit dem König Tirith, der hieß Venval Tarveos, wenn ich mich nicht irre. Und die haben dann auch die Dampfmaschinen erfunden. Also der Fortschritt ging bei ihm cool weiter. Was ich auch super interessant fand für die Pferdelords. Und darin fand ich eigentlich auch die Stärken, insbesondere ab Band 5. Erstmal eine sehr coole Kontinuität. Also alles hat immer sehr schön aufeinander aufgebaut. Es gab einige Sachen, die sich halt wie so ein Zyklus wiederholt haben. Zum Beispiel gab es, ich erinnere mich an den ersten 3-4 Bändern, gab es einen alten Schmied, der dann immer in jedem Band von vorne erklärt hat, wie ein richtig gutes Schwert geschmiedet sein muss. Dass man ihm zum Beispiel einen Stresstest unterzieht, dass man es nach dem Amboss aufspießt und in eine bestimmte Richtung biegen muss. Das waren so Sachen, die sich halt immer mal wiederholt haben, von Band zu Band. Das war cool. Was ich aber auch echt interessant fand von dieser Kontinuität. Im ersten Teil wird zum Beispiel, wenn das Stadtleben beschrieben wird, beschrieben, es ist ein Problem, die Leute kippen ihren Unrat auf die Straßen. Wie werden wir das los? Diesen Gestank zum Beispiel auch, und dass es Bakterien auslöst. Im dritten Teil schlägt dann irgendwann einer vor, nee, wir schmeißen die Unrat drauf und wir bedecken das. Und tatsächlich geht's dann so weit, dass im fünften und im sechsten Teil, als dann die Dampfmaschinerie gefunden wird, die auch wirklich anfangen, sich eine Art erstes Kanalsystem zu überlegen, wie es zum Beispiel auch in der Realität Leonardo da Vinci gemacht hat. Und das fand ich halt prinzipiell an Pferdelords interessant. Das Ganze wirkte gar nicht mal unbedingt wie so ein typischer Fantasy-Roman-Reihe, sondern teilweise auch ein bisschen wie so ein historischer Fantasy-Roman. Man muss natürlich hier an dieser Stelle sagen, okay, ich muss mich loslösen. Fantasy-Romane, die einen historischen Fakt haben, nehmen wir mal zum Beispiel die Drachenkaiser von Markus Heitz, spielt zur Zeit von Napoleon Bonaparte. Okay, das hat den historischen Kontext und da wird Fantasy reingespielt. Und das ist eigentlich Historical Fantasy. Wenn es keinen historischen Hintergrund hat, wie jetzt also in dem Fall Napoleon Bonaparte, dann wäre es auch eigentlich, ist es auch kein typisches Historical Fantasy. Also ein Historical Fantasy im Mittelalter zum Beispiel, da müsste Karl der Große irgendwann mal vorkommen zum Beispiel. Oder Pippin der Zweite, ja, nur so ein Beispiel. Oder Heinrich der Dritte. Ist es aber losgelöst, spielt nicht in unserer Welt, dann ist es eigentlich kein Historical Fantasy. Historical Fantasy muss halt wirklich eine historische Begebenheit oder Berühmtheit Person reinpacken. Übrigens auch wie ein anderer Krimi-Roman von Maxime Volant, das ist das Pseudonym von Markus Heitz, ist Die Republik. Das spielt im Jahr 1991, ist so ein Was-wäre-wenn-Szenario, was wäre, wenn die DDR noch stehen würde. Also hier müssen wir, wie gesagt, abgrenzen. Aber trotz alledem haben die Pferdelords sehr viel historischen Charakter, weil einfach diese Zivilisation, um die es da geht, sich immer versucht weiterzuentwickeln. Die fangen am Anfang an, ganz normal, mit mittelaltertypischen Waffen. Wir haben Piken, Hellebarden, Schwerter, Kurzschwerter, Dolche. Wir haben Bogenschützen. Dann irgendwann kommen die Armbruste dazu. Kurzbögen genannt, glaube ich, in der Reihe. Dann wird irgendwann ein Fernrohr entfunden, Fernglas.
Wie haben die das genannt? Die haben das nicht Fangläser genannt, die haben das Sichtgläser genannt.
Das fand ich übrigens auch ein interessanter Clou von dem Autoren. Am Anfang habe ich überlegt, was ist das denn? Weil im Mittelalter haben die Leute natürlich auch nicht alles so benannt, wie wir es heutzutage kennen. Und dann gibt's halt Bären, die dann auftauchen und die heißen Pelztatzen. Und Hühner, Hahn heißen Kratzläufer. Also auch das geht in so eine andere Richtung über, beispielsweise. Ja? Um wieder den Bogenschlag zurückzumachen. Herr der Ringe-Boom. Ich habe den Hobbit gelesen, Jahre danach. Also es wurde nämlich angekündigt, dass man eigentlich versuchen will, den Hobbit zu verfilmen. Das war schon 2007 mal im Gespräch. Da war auch mal irgendwann im Rande Gespräch, dass die Zwerge auch verfilmt werden von Markus Heitz oder auch Uldert, aber das ist leider eingefroren, dieses Projekt. Ich habe keine Ahnung, wann das irgendwie fortgeführt wird. Und auf jeden Fall, Fedelots war dann auch so etwas, was so ein bisschen mit auf der Welle schwamm. Und ich hatte Band 3 fast fertig. Ich hatte Band 4 und 5 waren schon draußen, 6 auch. Ich glaube, ich habe sogar alle drei mit auf die Abschlussklassenfahrt nach Bristol genommen. Und wenn, dann mit dem Englisch-LK sind wir nach Bristol gefahren. Und das waren irgendwie so 14 bis 16 Stunden Fahrt mit dem Bus. Da habe ich natürlich auf der Busfahrt viel gelesen. Ich habe in jeder freien Minute gelesen. Wir waren einen Tagesausflug hatten wir nach Bath, waren mit dem Kaffee unterwegs, mit dem Kaffee gewartet, habe ich auch gelesen. Ich habe wirklich nur gelesen. Ich habe diese Reihe auch verschlungen. Und ich fand, die wurde mit jedem Teil besser. Einer meiner Favoriten, Band 5 mit dem Angriff der Korsaren und Band 6 mit der Stadt der toten Paladine. Ich glaube, ich muss diese Reihe irgendwann nochmal wieder raussuchen. Das alles fußte aber darauf, wie gesagt, dass meine Mutter mich im Dezember 21 mit in Herr der Ringe nahm. 2011 kam dann der Hobbit raus. Ich war ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe mir gedacht, nicht zwiegespalten an sich, weil da sind einige Sachen reingepackt worden, die im Buch nicht vorkommen, sondern ich dachte mir, wie will man denn ein kleines Buch, was knapp 300 Seiten hat, auf drei solche Monumentalfilme ziehen, wie das bei Herr der Ringe. Viele Sachen sind damit verknüpft worden, dass, bei einem Fahnenverdorn, weil ich hier husten musste, ja, viele Sachen sind damit verknüpft worden, dass man hergegangen ist und in den Anhängen von der dicken roten Herr der Ringe aus war, aber da gibt es ja so einen dicken Anhang, dass man hergegangen ist und dort viele Sachen mit reingebaut hat, die Tolkien da im Anhang irgendwo im Ansatz erwähnt, einfach aufgrund der Tatsache. Ich merke gerade, ich nehme hier sauleise auf. Nee, das ist eine Wiedergabegeschwindigkeit. Okay, ich dachte, das wäre ich. dass man hergegangen ist und dann Sachen mit reingebaut hat, die in diesen Anhängen erwähnt worden sind. Von denen zum Beispiel Gandalf in der Hobbit nur kurz erwähnt, aber wir gar nicht wissen, was da eigentlich passiert. Und genau darum ging es eigentlich. Also das war Peter Jacksons Intention. Wir machen erstmal zwei Filme. Deswegen hört irgendwie der erste Film so ungefähr ab der Mitte auf. Der Mitte des Buches, auf der Höhe. Und er geht dann her und will einfach so diesen Brückenschlag machen zu seinem Hobbit-Verfilmung und zu seiner Herr-der-Ringe-Verfilmung. Da ist dann natürlich später dann irgendwie der dritte Teil noch draus geworden. Da hat man halt gesagt, okay, die Epoche oder die Episode um Smaug ist sowieso sehr umfangreich. Packen wir die halt größtenteils im zweiten Teil. Und im dritten geht's dann um diese Schlacht der Fünf Heere. Wisst ihr, was irgendwie interessant ist? Wenn man die Hobbit, den Hobbit liest, diese Schlacht der Fünf Heere ist in wenigen Seiten im Buch abgehandelt. Weil es passiert nämlich Folgendes. Bilbo kriegt einen Schlag auf den Hinterkopf, fällt um und dabei rutscht ihm der Ring über den Finger. Und dann ist er unsichtbar und bleibt da liegen. Und als er aufwacht, ist die ganze Schlacht vorbei. Also sehr viel, was im dritten Teil im Film passiert, ist einfach das, was man ihm erzählt hat, aber auch ein bisschen ausgedacht und hinzugefügt. Also zum Beispiel, dass er die ganze Zeit da mit mich, das passiert halt im Film mit mich, das passiert halt im Buch nicht. Oder auch der Charakter von Tauriel. Das musste natürlich irgendwie reingefügt werden, weil so Warner Brothers gesagt hat, okay, wir müssen jetzt mal auch ein bisschen unsere weiblichen Fans ansprechen. Ihr müsst bedenken, als Tolkien diese Reihe geschrieben hat. Und auch der Hobbit, der ja zuerst rauskam, da war ja noch nicht mal Herr der Ringe so großartig in Planung. Diese Verbindung kam dann erst viel später auf, weil er hatte ja eigentlich erstmal nur eine eigene Sprache erfunden, er war ja Sprachwissenschaftler und hat darum herum Herr der Ringe geschrieben. Und als das im Prinzip rauskam, war das gar nicht so typisch, dass man Frauenbilder in solchen Fantasy-Romanen hat, in Fantasy-Bildern. Heutzutage auf dem Buch, man kann mal ganz viel Richtung, auch Urban Fantasy, Low Fantasy, also wir finden sehr viele gut geschriebene weibliche Charaktere in unseren Foren. Einer meiner Favoriten übrigens ist Althea aus der Seelenschiff-Trilogie von Robin Hobb, was ja eigentlich zur Farseer-Reihe gehört und zur Sorcerer Apprentice. Ist auch sehr gut von Trudy Cavan. Also es gibt mittlerweile echt gute geschriebene Frauenrollenbilder, aber das gab's halt leider zu Tolkiens Zeiten nicht mehr. Das ist eine andere Epoche, Nachkriegszeit und so weiter. Wie dem auch sei, irgendwann zwischen Hobbit 1 und 2 habe ich ein Storyboard entworfen, weil ich dachte mir, ey, ich hätte mal Lust, eine eigene Geschichte zu schreiben. Und ich hatte damals so, ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Die sind bei dem Umzug irgendwann mal verloren gegangen. Ich habe die seitdem nicht mehr. Solche Modellfigürchen aus diversen Franchises, mit denen ich dann halt Szenen oder Schlachten nachgestellt habe. Ja, was ich sage, ja, voller Geek. Und ich meine, es war so um 2000. Nein, warte mal ganz kurz. Eine erste Idee für ein Fantasy-Buch habe ich mal mit meiner Oma diskutiert gehabt. Das war 2007. Leider lebt meine Oma seit 2008 nicht mehr. Zu Papier gebracht habe ich es aber das erste Mal um 2011 herum. Also das heißt, meine Oma hat zwar damals das noch mitbekommen, aber 2011 dann leider nicht mehr. Und da hatte ich meine erste Idee für ein Fantasy-Buch. Einfach, ich war voll inspiriert. Und ich wollte auf jeden Fall auch einen Zwerg in die Hauptrolle packen. Aber auch so ein Magier, so ein bisschen vielleicht einer, der gar nicht weiß, dass er Magier ist, so wie Harry Potter. Und ich fand die Albe super interessant. Deswegen wollte ich auch so einen bösen Elfen haben. So, das war meine erste Überlegung, mein Grundkonstrukt. Ein Zwerg, ein junger Mann, der eigentlich Magier ist, und einer von den Bösen, der vielleicht die Seite wechseln will. Dieser Grundgedanke ist übrigens heute immer noch existent von diesen drei Charakteren. Als ich es damals losschrieb, habe ich mich tatsächlich von der Seitenlänge, ich sag ja kompletter Fanboy, an Zwergeband 1 orientiert. Und ich habe aber ohne Plan als losgeschrieben und habe gemerkt, das wird nichts. Weil irgendwie auf einmal gab es bei mir eine Schlacht nach der anderen und ich dachte mir, das ist doch keine Handlung, wenn die sich nur bekriegen. Konzept verworfen, gelöscht, neu gemacht, die drei Charaktere beibehalten. Übrigens, bis auf den Zwerg hatte ich die Namen von den anderen beiden Charakteren schon. Den Zwerg, den habe ich, glaube ich, 4-5 Mal umbenannt. Und da hat es übrigens auch noch was mit der Aufsicht. Das werde ich dann irgendwann vielleicht nochmal bei anderen Zeiten erwähnen. Vielleicht auch noch im Rahmen dieser Folge. Ich weiß auch gar nicht gerade, wie lange ich noch heute reden will. Auf jeden Fall habe ich das Storyboard neu entworfen und hatte Ideen für eine Trilogie. Und dann habe ich mit dem großen Plotten angefangen. Also Plotten ist halt, wenn man wirklich so ins Detail geht und aufschreibt, was, wie, wo passiert. Und dann habe ich schnell gemerkt, wenn ich am Ende des dritten Bands ankäme, ist noch so viel unbeantwortet, so viel nicht geklärt. Habe ich also weiter geplottet. Ja, also nebenher immer wieder ein bisschen geschrieben, aber das Plotten war erstmal wichtig. Wenn man anfängt, ein so großes Projekt zu schreiben, schreibt man erstmal nicht wahllos drauf los. Man plottet. Man plant voraus. Ich habe damals von Klassenkameraden, mit denen ich mich über unterhalten hatte, 2009, als ich dir die erste Idee hatte, die auch gut zeichnen konnten, habe ich gesagt, da kannst du mir mal einen Zwerg zeichnen, einen Elb zeichnen. Also an diese Bilder habe ich mich bis heute noch orientiert. Ich hatte eine Zeichnung erstellt, wie wenn ich eine Art Senatssitzung habe, wo sitzt jedes Völkchen. Und ich habe schnell gemerkt, wie groß diese Welt wurde, dieses Universum, dass es immer weiter gewachsen ist. Und dann war ich fertig mit dem Plotten und habe festgestellt, als ich an Band 6 ankam, ich habe immer noch nicht alles beantwortet, nicht alle Fragen. Wenn ich das so fertig schreiben würde, fertig planen würde, ich weiß, es ist sehr weit gegriffen, in Zukunft gegriffen, dein erster Mann ist immer noch nicht draußen, ja. Aber ich muss mal hier an dieser Stelle einfach erwähnen, wie dieser ganze Planungsprozess ist. Ich habe dann festgestellt, wenn ich es so schreibe und am Ende des 6. Bands hier ankomme, habe ich zwischen 50-75% erklärt. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit immer wieder viel weitergelesen in anderen Büchern. Ich habe dann Brandon Sanderson auch entdeckt. Ich habe von Stephen King viele Sachen gelesen, auch insbesondere, da muss ich gleich noch was erklären, weil ich hebe den gerade noch auf, bevor ich weitergehe. Ich habe George R. Martins Game of Thrones natürlich auch gelesen, was ja dann auch allmählich rauskam, ne? Weil da war ja gerade so dieser ganze Serienumbruch. Ich habe weitergeplottet und ich bin immer so in 3er-Bänden vorgegangen und habe dann gemerkt, okay, 9 Bände, aber jetzt ist wirklich Schluss. Dann habe ich aber beim Plotten festgestellt, dass zwar in dem kulminativen Finale so viel passieren soll, dass der Band natürlich dicker und größer und länger werden muss als an anderen, aber habe festgestellt, innerlich passiert da viel zu viel. Und ehe ich mich versehen hatte, sind da 12 Bände draus geworden, in der Planung vom Storyboard. Und jetzt macht die Story auch Sinn. Jetzt bin ich zufrieden. Dann habe ich angefangen loszuschreiben. Und wir sind jetzt übrigens, weil ich habe mich immer mal wieder dran gesetzt, auch wegen dem Studium und so und dann im Umzug. Und wir sind jetzt bei 2015. Und 2016, 17 hatte ich die erste Rohfassung fertig. Dann habe ich bearbeitet. Dann habe ich es immer wieder unterbrochen, weil dann kam halt Examen. Scheiße, ich wollte es nicht erwähnen. Dann kam, doch, mein erstes Staatsexamen. Dann kam halt mein Job dazu, meine Ausbildung. Deswegen kam ich immer wieder nicht dazu. Ich habe es aber schon jetzt zum 3. Mal überarbeitet. Ich habe den Prolog nochmal komplett umgeschrieben, neu geschrieben. Ich habe einzelne Kapitel rausgeschmissen. Ich habe Kapitelabschnitte umgeschrieben. Ich habe Kapitelabschnitte dahingehend verändert, weil ich nämlich, also den ersten eigentlich fertig habe, den überarbeitet habe, eingeschickt habe, eine Quasi-Zusage habe. Ich habe trotzdem im Hintergrund am 2. Band gearbeitet und habe dabei festgestellt, ich könnte hier und da noch Verknüpfungen machen und habe auch bewusst Szenen in 1 und jetzt auch schon in 2 eingebaut, die gut mit dem 3. zusammenhängen. Das muss ich deswegen erklären, weil im 3. Teil und auch nur im 3. Teil wird es eine Miniform von einer möglichen Sicker-Effekt-Zeitreise geben. Also das heißt, Charaktere machen irgendwas und nach repariert sich die Zeitlinie. Aber das ist auch exklusiv nur für den 3. Teil. Nur, das soll Auswirkungen auf 1 und 2 haben. Und danach passiert es eh anders. Das kann ich leider aus dramaturgischen Gründen hier nicht erzählen. Das würde ich gerne mal machen. Das machen wir hoffentlich mal in der Zukunft. Und ja, während ich weiterschrieb und weiter plottete, habe ich gemerkt, dass dieses Universum immer weiter wächst. Aber die Hauptgeschichte an sich abgeschlossen ist. Und so ergab es sich, dass ich mittlerweile eine Vorgeschichte-Trilogie geplottet habe, eine Spin-Off-Geschichte als 5 Teile habe, eine weitere Spin-Off-Hybrid-Vorgeschichte-Trilogie habe, ein quasi Soft-Reboot als 6 Teile habe und nochmal eine 7-teilige Ablegereihe. Dieses Universum kann sehr groß werden. Und jetzt ist hier nämlich die eigentliche Sache, warum kann das so groß werden? Im 1. Band schon passiert ein zentrales Element und das ist sauspät hinzugefügt worden von mir. Ich muss mal sagen, ich war beim Überarbeiten und ich war schon Kapitel 36, also ungefähr 2 Drittel durch, ne? Und dann habe ich gemerkt, wenn das alles so in derselben Welt spielt, macht das keinen Sinn. Zeitgleich habe ich den Schwarzen Turm von Stephen King gelesen, was vielleicht für den kreativen Einfluss ein Fluch und Segen zugleich war. Dann ist mir die Idee gekommen, Parallelwelt. Und dann ist mir die Idee gekommen, Yggdrasil hat ja auch verschiedene Welten. Und so gab es sich dann tatsächlich, dass in meinem Franchise, in meinem Universum, wenn alles dann so durchgeht und fertig ist, es eigentlich 7 Parallelwelten gibt, von denen 3 zerstört sind schon und 4 auf andere Weise miteinander verlaufen. Und so wird nämlich jetzt auch sinnvollerweise erklärt, mit dem Stephen King-Bezug, und auch sinnvollerweise erklärt, wie eigentlich die ganzen Spin-offs, Ableger, Soft-Reboots miteinander hängen, weil die spielen nämlich dann halt in einer anderen Welt. Ich hoffe, das kommt alles irgendwann nochmal so durch. Momentan weiß natürlich auch der Verlag noch nicht alles, was so geplant ist. Ich meine, ich habe es jetzt auch hier sehr viel erzählt, aber auch sehr viel offen gelassen. Was mich aber zu meinem eigentlichen Thema zurückführt. Herr der Ringe ist für mich der Grundstein von diesem allem. Das ist für mich das grundlegende Prinzip, warum ich mit Fantasy begonnen habe, warum ich Fantasy liebe, warum ich Fantasy schreibe, warum ich Fantasy lese. Während des Plottens von all diesen Sachen sind mir natürlich noch viele Ideen für andere Werke gekommen, die teilweise nicht Fantasy sind, teilweise auch Urban Fantasy sind, teilweise aber auch eher Richtung Science Fiction gehen, teilweise auch Horror sind. Also es wird in der Zukunft, wenn alles so kommt, nicht nur bei Fantasy an sich bleiben. Epic Fantasy wird es geben. Natürlich weiß ich, dass, wie ich eingangs gesagt hatte, es eine Überschwemmung des Marktes gab mit diesen ganzen Die-Völker-Romanen. Davon versuche ich natürlich irgendwann noch vorzukommen. Also der erste Band, sagen wir es mal so, der liest sich wie in so ein typischer Fantasy-Roman, High-Fantasy-Roman mit einer Questreise, ein paar Klischees, dies und das. Aber auch hier ist teilweise schon mein eigener Spin-off dran. Und dann werden wir dann uns nach und nach mit jedem weiteren Band ein bisschen von distanzieren. Ich habe massive Ideen. Ich habe Ideen für eine Piraten-Fantasy-Reihe. Natürlich verleugne ich nicht, dass da die Inspiration auch ein bisschen durch einerseits One Piece, andererseits Flut der Karibik kam, insbesondere aber durch Assassin's Creed Black Flag aufkam, weil ich da auch versuchen will, Real-Life-Piraten mit reinzubauen. Ich habe eine Idee für eine Space Opera, einem Typ, der in der Zukunft gestrandet ist und wieder zurück will. Ja, da war übrigens interessanterweise zwei sehr grundsätzliche, verschiedene Science-Fiction-Franchises die Idee zueinander. Einmal Futurama und einmal Dune. Aber in Richtung Fantasy-Bereich habe ich noch sehr viel weitere Ideen eingegangen. Auch ein Magier, der dann eigentlich in eine Zeitschleife gefangen ist auch. Oder ein Weird Western, das ist so Western mit Fantasy. Also Fantasy begleitet mich durch Herr der Ringe die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe das jetzt hier klar gemacht. Ich habe sehr viel natürlich über andere Sachen auch gesprochen, die Fan-Up von Herr der Ringe in Fan damit zu tun haben. Ich möchte trotzdem sagen, dass ich eigentlich nicht müde werden kann, über Fantasy zu reden, über Fantasy zu lesen. Und ich beobachte auch eine interessante Entwicklung auf dem Büchermarkt, weil den verfolge ich ja auch regulär. Ich habe gesagt, es gab dann eine Zeit lang so komplette Überschwemmung mit diesem Epic High Fantasy. Dann gingen wir davon weg. So Romance, LGBTQ, New Adult, U Fantasy, Low Fantasy, Urban Fantasy, Sword and Sorcery, was übrigens von David Gammel gut geschrieben worden ist und auch ein bisschen von El Salvatore mit Dritz Udun, war auch mal immer wieder ein Höhepunkt. Jetzt gibt's gerade so eine Trendwende, Altes, Neues miteinander zu vermischen. Ich glaube, in dieser Richtung werde ich mich auch irgendwann mal bewegen. In dieser Richtung. Weil ich finde auch so Sachen wie zum Beispiel die seltsamen Fälle des Harry Dresdens mit diesem Magier, der mit einer Schrotflinte rumläuft. Auch voll interessant. Das ist so ein Fantasy-Kitchen-Sing. Auch sowas hätte ich mal voll Lust zu schreiben. Wo einfach im Prinzip jegliche Sagengestalt, jede mythische Gestalt, über die wir uns unterhalten, einfach in einem Universum, in einer Welt existiert und echt sind. Also ein bisschen was wie bei Wolf Among Us, ne? Wenn ihr die Spielreihe kennt, wo es dann heißt, okay, ich bin so der Sheriff Bigby und ich muss aufpassen, dass die Mythical Creatures, dass die nicht ausbrechen und irgendwie hier die Hottentotten tanzen lassen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich lese, wie gesagt, auch unheimlich viel, auch sowas wie mit Götter, die auf die Erde kommen, finde ich auch super spannend und interessant, so wie in Era oder auch in American Gods. Ich werde sicherlich in irgendeiner Folge mal in der Zukunft auch nochmal Einblick in meinen Schreibprozess geben, in meinen Projekte vielleicht auch. Was ich auf meiner ganzen Reise von 2001 bis jetzt entdeckt habe, ist, dass ich euch auf jeden Fall mehrere Bücher an dieser Stelle auch empfehlen kann, mehrere Autoren, natürlich Bernard Henn, Markus Heitz habe ich jetzt öfter genannt. Wer es klassisch mag, liest natürlich die Zwerge und liest die Elfen.
wenn es ein bisschen episch werden soll, habe ich von Bernard Hennen auch noch eine Empfehlung, die hat er mit Robert Corvus geschrieben, das ist die Filsen-Saga. Das geht so ein bisschen auch Richtung Wikinger-Thematik. Tears Orgel mit den Blaustein-Kriegen. Wer es lustig mag, liest natürlich Die Scheinwelt von Terry Pratchett, ein Klassiker, der sein muss. Oder auch Good Omens, was er zusammen mit Neil Gaiman geschrieben hat. Neil Gaiman kann ich sowieso empfehlen. Unter anderem mit Das Restaurant am Ende der Straße. Der Ozean am Ende der Straße. American Gods und the Nasty Boys. Stephen King, wer ein bisschen auch außer Horror so ein bisschen Dark Fantasy mag. Der Dunkle Turm. Wer ein bisschen so auch wieder traditionell gehen will, bisschen mit Historien-Touch, der nimmt von Michael Abumcheng die Fatalords, wie gesagt. Wer auf Zauberer an sich steht und auch mal gut geschriebene, starke weibliche Charaktere will, nimmt von Trudy Kevin die Magier-Reihe. Das ist dann die Vorgeschichte über Magie. Dann kommt die Gilde der schwarzen Magier-Reihe und dann Sonea, die Hüterin. Das ist quasi nochmal so eine eigenständige Reihe, kann man davon losgelöst lesen. Was könnte ich noch empfehlen? Brandon Sanderson. Einmal die Stormlight Archives, aber wer natürlich bei den Klassikern mit ihm anfangen will, die Mistborn Trilogy. Und von Joe Abercrombie die First Law Reihe. Heißt, glaube ich, bei uns übersetzt unter anderem Kriegsklingen, Königsklingen, Feuerklingen, Schattenklingen. Also das ist eine geplante Trilogie gewesen, die jetzt mittlerweile 5 oder 6 Bände hat. Da finde ich übrigens noch einen Kommentar von Bernard Hennen auch super interessant. Das habe ich, glaube ich, damals, als ich bei der Autorenlesung war von ihm und dann in der jeweiligen Episode dazu auch erwähnt. Er hat ja gesagt, er ist ein Autor, der so eine Tendenz hat, eine Trilogie zu planen, als Quadrologie anzukündigen und dann 17 Bände schreibt. Sowas trifft. Übrigens, er hat dieses Jahr mit 4 Autoren zusammen ein Buch veröffentlicht, Stadt der Minen. Und da ist jetzt auch schon der 2. Band draußen. Und das ist echt interessant geschrieben. Die haben auch mal erklärt gehabt, wie die das gemacht haben. Die haben sich hin und her die Bücher geschickt und geschrieben. Eine Entdeckung, über die ich vielleicht vielleicht mache ich diesmal auch so wirklich eine explizite literarische Jahresrückblickfolge, über die ich auch sprechen könnte, wäre von Boris Koch. Die Drachenreihe. Super cool geschrieben. Habe ich dieses Jahr erst für mich entdeckt. Da kam jetzt schon der 6. Band raus. Mich also noch ein bisschen dahingehend Stopp nachzuholen. Michael Schenk hat eine eigenständige Ork-Reihe geschrieben, hat doch eine sogenannte Königreihe geschrieben und eine Zauberreihe. Von der Chronologie, die gehören alle ins selbe Franchise, ins selbe Universum. Von der Chronologie geht es eigentlich erst die Zauberer, dann die Orks, dann die Könige. Die Reihenfolge ist aber anders, wie er sie veröffentlicht hat. Der hat erst die Orks, dann die Zauberer, dann die Könige veröffentlicht. Über 2 ungleiche Ork-Brüder, Rama und Balbok, die unfreiwillig, ungewollt zu Helden werden. Wer es da ein bisschen mehr dramatisch mag, da kann ich eigentlich die Magier-Trilogie empfehlen. Die ist so gut, das ist auch sehr emotional, hat mich am Ende echt auch bewegt. Wenn natürlich die Orks erleben will, liest halt die Orks. Dementsprechend, Stichwort Orks, der Nichols-Fortsetzung fand ich leider nicht mehr so gut wie den 1. Band. Vielleicht war das jetzt auch, weil ich da die Nostalgiebrille auf hatte, wer weiß. Oder auch generell die Troll von Christoph Hardebusch. Der hat aber auch eine Trilogie geschrieben, auch so Richtung Piraten, stürmische Gezeiten. Auch nicht verkehrt. Und manchmal finde ich es interessant, wenn Autoren anstatt einer Reihe Einzelbände schreiben und eine sehr plausible, in sich abgeschlossene Geschichte erzählen. Da möchte ich auch noch ein Beispiel erwähnen. Nee, 2 Beispiele. Christoph Hardebusch, Die Stadt der Seher und Wolfgang und Heike Holbein. Ich kann keine Fantasy-Folge machen, eigentlich ohne Holbein zu erwähnen. Auch wenn natürlich so ein bisschen gerade das alles Copy-Paste. Das Buch. Das Buch heißt einfach Das Buch. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich muss schon dazu sagen. Es ist ein sehr interessant geschriebenes Buch mit alternativen Zeitlinien. Übrigens auch eine starke weibliche Hauptcharakter, der da vorkommt. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Ich habe eine Idee auch für so eine Art Urban Fantasy, wo die Orks, Elfen, Zwerge und so weiter in unserer Zeit spielen und Detectives auch sind, unter anderem unter einem Mordfall klären sollen. So ein bisschen wie Bright, aber abgedrehter. Wer den Film auf Netflix kennt. Und ja. Letztendlich bleibt nochmal zu sagen, ohne Herr der Ringe, ohne die Trilogie, ohne die Filme, weiß ich nicht, ob ich heute dastehen würde, wo ich stehe.
im Bereich Fantasy. Vielleicht hätte ich andere Interessen, vielleicht würde ich anders lesen. Ich weiß es nicht. Natürlich habe ich mich auch vorgewagt in Richtung Science Fiction dann irgendwann, ne? So mit Frank Herbert und Dune, Isaac Asimov, die Foundation Trilogie oder Sin Liu, die drei Sonnen, was jetzt übrigens verfilmt wird. Auch da Fantasy finde ich sehr cool und natürlich auch die Witcherei. Kann man nur empfehlen von Andrzej Sapkowski. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit meinen Werken weitergeht. Ich werde natürlich in Zukunft auch wieder mehr über Bücher reden, sowohl hier als auch am Literaturkanal. Dies ist erst die erste von mehreren Herr der Ringe basierten und Fantasy-themed Podcast-Folgen, die kommen wird. Für die Auftaktfolge, finde ich, ist es eigentlich heute ausführlich genug gewesen. Jetzt habe ich auch eine gute Stunde geredet. Und letztendlich bleibt mir zu sagen, ich möchte eigentlich von euch wissen, wie ihr zu Fantasy steht oder auch generell zu Herr der Ringe. Habt ihr mit Herr der Ringe ein bisschen Bezug gehabt, Kontakt gehabt? Beim nächsten Mal, wenn ich über Herr der Ringe spreche, einmal werde ich auf jeden Fall auf die Bücher intensiv eingehen, einmal natürlich auch auf die Filme, auch auf die Hobbit-Filme. Ich habe mittlerweile alle 6 Filme in der Extended-Fassung so oft gesehen, dass ich die auch mitsprechen kann. Insbesondere bei Herr der Ringe. Das ist manchmal echt schlimm, wenn dann so Sky-Pop-Up-Sender macht und macht Herr der Ringe Mittelerde-Special und dann sagt meine Mutter so, du hältst die Klappe oder du gehst raus, ja. Ich habe die auch auf Englisch schon mehrmals gesehen. Ich habe auch die Bücher auf Deutsch und auf Englisch gelesen. Ich habe auch das Silmarillion bestimmt schon 7-mal gelesen. Das ist ja die Vorgeschichte aller Vorgeschichten von Herr der Ringe und auch vom Hobbit, weil das erzählt dann, wie Mittelerde schaffen ist. Und das ist halt etwas speziell geschrieben, weil es wie ein Mythologiebericht ist und man entdeckt trotzdem immer wieder was Neues. Es ist nicht wie so ein klassischer Roman aufgebaut. Und es ist ein bisschen komplexer. Obwohl die Sätze nicht ganz so im Detail sind, wie es beispielsweise bei Herr der Ringe ist. Also Tolkien hatte echt eine Gabe, ein Blatt, ein Baum, eine Wurzel so im Detail zu beschreiben, dass es auch nicht langweilig wurde. Man will dann auf 2 Seiten lesen, warum dieses Blatt so aussieht, wie es aussieht. Aber auch, wie gesagt, dazu will ich mehr opfern, wenn wir rein über die Bücher reden. Und über Herr der Ringe reden wir sowieso allgemein noch öfter. Mir ging es halt darum, euch erstmal zu verklicken, wie mit mir diese vorlieben Fantasy begann. Wie steht ihr zu Herr der Ringe? Wie habt ihr Kontakt damit? Lasst es mich wissen, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid. Natürlich Hashtag Lotre, Lord of the Rings. Und wir sehen und hören uns in einem der nächsten Videos, in einem der nächsten Podcast-Folgen wieder. Und ich bin hier raus. Peace out.